Oder handelt es sich dabei um ein Zerrbild der Realität? Weil jeder Vorfall die Wahrnehmung prägt, die Abwesenheit von Vorfällen aber niemanden interessiert. So heißt es sinngemäß in einem Artikel, den ich in der Zeitung Die Zeit gelesen habe. In diesem Beitrag geht es um Vorfälle an Schulen, die eine besondere Bedeutung annehmen, weil man über sie spricht und weil man über sie nachdenkt, während die Abwesenheit von Vorfällen niemanden interessiert, so der Autor dieses Artikels. Mich hat dieser Satz fasziniert, denn da steckt eine Menge Potenzial drin. Insbesondere die Überlegung, dass, wenn dieser Satz gelten sollte, ja tatsächlich alle Bilder Zerrbilder sein müssen. Was das mit Phänomenen und der Phänomenologie von Husserl und mit der Selbstreflexion zu tun hat, das erfährst du in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Starten wir die Episode noch einmal mit dem Zitat. Oder handelt es sich dabei um ein Zerrbild der Realität, weil jeder Vorfall die Wahrnehmung prägt, während die Abwesenheit von Vorfällen niemanden interessiert? Haben wir also ein Zerrbild und gar kein echtes Bild der Realität? Wenn dieser Satz stimmen sollte, schauen wir uns ihn dazu mal etwas genauer an. Das heißt, ganz offensichtlich haben wir einen großen Raum von Möglichkeiten, in dem Vorfälle stattfinden. Ich nenne diesen großen Raum der Möglichkeiten mal Umwelt. Und es ist, glaube ich, unstrittig, dass in diesem riesigen Raum der Umwelt unendlich viele Vorfälle stattfinden. Sie finden zeitlich synchron statt oder nacheinander. Einige Vorfälle fanden in der Vergangenheit statt, einige werden in der Zukunft stattfinden und sie finden topografisch an gewissen Punkten statt. An einigen Vorfällen können wir selbst teilhaben, andere Vorfälle bekommen wir von anderen erzählt und natürlich finden sehr, sehr viele Vorfälle gleichzeitig statt und wir können nur die Vorfälle identifizieren, die wir auch in unsere serielle Nachrichtenverarbeitung, in unser serielles Denken einbauen können. Das heißt also, die Selektionsmöglichkeit, die wir Menschen haben, um in diesem unendlichen Raum der Möglichkeiten Vorfälle zu identifizieren, diese Selektionsmöglichkeit ist begrenzt. Sie hat eine zeitliche Begrenzung, wir können also nicht zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle gleichzeitig sein. Sie hat eine topografische Begrenzung, wir können also nicht an jedem Ort sein, an dem irgendein Vorfall gerade vorfällt. Und natürlich könnten wir auch die Vielzahl der Vorfälle, die gleichzeitig vorfällt, überhaupt nicht interpretieren, beobachten, bezeichnen, darüber nachdenken, darüber sprechen. Wir müssen also eine Auswahl treffen. Und diese Auswahl treffen wir anhand der Vorfälle, die uns besonders wichtig erscheinen. Diese Vorfälle müssen wir aus der unendlichen Anzahl der Vorfälle selektieren. Und einige Dinge, und darauf möchte ich später noch etwas detaillierter eingehen, sind noch nicht mal ein Vorfall. Sie sind einfach da, ohne dass etwas vorfällt. Und gerade diese Dinge, die immer da sind und die nicht vorfallen, die kommen dann eigentlich gar nicht in unsere Wahrnehmung, bilden gar nicht unsere Realität ab und damit sind sie ein Stück weit unsichtbar, obwohl sie da sind. Auch darauf möchte ich im Weiteren etwas eingehen. Kommen wir aber zunächst einmal zur Selektion, zur Unterscheidung, zur Differenz. Denn die Differenz hat ja sehr viel mit der Differenztheorie, mit der Unterscheidungstheorie von Niklas Luhmann zu tun, der in letzter Konsequenz sagt, die Differenz, der Unterschied, ist der Nukleus, ist der Ursprung der Systemtheorie. Und in seinem Buch Einführung in die Systemtheorie geht Luhmann auf diesen Sachverhalt ein. Ich zitiere mal, was Luhmann auf Seite 67 über die Informationsverarbeitung schreibt und welche Auswirkung das auf das Problem der Wahrnehmung haben könnte. Ich zitiere: Auch die Informationstheorie wird heute oft als Differenztheorie angelegt. Das geht in der inzwischen klassischen Formulierung mit dem Satz, Information sei a difference that makes a difference auf Gregory Bateson zurück. Eine Information ist eine Information, wenn sie nicht nur ein vorhandener Unterschied ist, sondern wenn ein System darauf den eigenen Zustand ändert, wenn also die Wahrnehmung oder wie immer man den Input denken will, eines Unterschieds einen Unterschied im System erzeugt. Weiter schreibt Luhmann, man wusste etwas nicht. Dann bekommt man die Information, die Mitteilung, etwas sei so und nicht anders. Dann weiß man es. Und dann kommt man nicht mehr umhin, seine eigenen nächsten Operationen an diesem Wissen zu orientieren. Und genau dadurch konstruieren wir ja die Bilder unserer Wirklichkeit, die dann am Ende vielleicht doch Zerrbilder sein könnten. Das heißt, in der unendlichen Möglichkeit der Phänomene, der Ereignisse, der Wahrnehmungsmöglichkeiten, nehmen wir etwas wahr, wählen wir etwas aus, selektieren wir etwas und dieses Select bildet die Basis unserer Bilder, die wir konstruieren. Nun können wir ja topografisch, zeitlich, inhaltlich überhaupt nicht alle Phänomene wahrnehmen, die uns umgeben. Und demzufolge kann diese Selektion nur einen Bruchteil dessen abbilden, was ausgewählt wurde aus der unendlichen Möglichkeit des Auswählbaren. Und damit kann unsere Wahrnehmung eigentlich nur ein Zerrbild sein. Das ist aus meiner Sicht die negative Erkenntnis dieser Episode. Unsere Bilder, auch wenn sie noch so fein konstruiert sein sollten, sind Zerrbilder. Aber es gibt auch eine positive Nachricht, denn die Qualität dieser Bilder, die können wir beeinflussen, wenn wir uns der Mechanismen dieser Zerrbilder bewusst sind. Das heißt, wir haben eine Umwelt und in dieser Umwelt nehmen wir eine Selektion von Ereignissen vor, die unsere Bilder oder unser Bild prägen. Es ist ein Zerrbild, aber damit können wir gut leben. Das heißt, auch in der Vergangenheit hat es ja wunderbar gepasst, mit diesem Zerrbild in der Welt unterwegs zu sein. Es hat funktioniert und demzufolge, könnte man das Bild dann doch wieder als Bild bezeichnen, denn es funktioniert ja, es ist viabel, wie es Ernst von Glasersfeld bezeichnen würde. Ich habe für mich nochmal ein kleines gedankliches Bild konstruiert, stell dir also mal einen riesengroßen Kubus vor, einen riesengroßen Raum, einen Würfel und in diesem Würfel drin ist ein kleiner Punkt, ein Ereignis. Dieser große Raum, das ist die Umwelt mit ihren unendlich vielen Möglichkeiten, Ereignisse zu haben und das mini-kleine, der kleine Punkt, die mini-kleine Kugel in diesem Raum, das ist das Ereignis, welches wir selektieren, welches für uns jetzt gerade wichtig ist. Und wir Menschen als Homo sapiens so angelegt, haben ja nur die Möglichkeit, Dinge seriell zu denken. Wir können ja nicht parallel mehrere Gedanken denken, sondern ein Gedanke nach dem anderen. Und selbst wenn wir theoretisch viele Phänomene gleichzeitig wahrnehmen könnten, wir können sie nicht gleichzeitig denken. Wir brauchen also gewisse Zeit zum Denken oder soziale Systeme brauchen gewisse Zeit, um so ein Bild auch kommunikativ zu bearbeiten. Und demzufolge können wir nicht alles, was in diesem großen Raum an Phänomenen drin ist, auch erfassen und bearbeiten. Und nun habe ich schon ein bisschen den Begriff des Phänomens eingeführt. Das heißt, das Ereignis könnte auch ein Phänomen sein. Und der Raum, die Umwelt, in dem dieses Phänomen beobachtbar ist oder dieses Ereignis stattfindet, den könnte man vielleicht auch als Phänomenenraum bezeichnen. Wir haben also einen großen Raum, in dem Phänomene stattfinden könnten und ein kleines Phänomen, welches als solches beobachtet werden kann. Und auch dazu hat sich Luhmann Gedanken gemacht. Im Buch Einführung in die Systemtheorie auf Seite 81 schreibt Luhmann über Phänomene. Husserls Einsicht war, dass Bewusstseinsoperationen nur stattfinden können, wenn sie sich mit Phänomenen befassen. Also ein Phänomen intendieren, was immer, dies ist eine andere Frage, die Außenwelt sein mag. Was meint Luhmann, was Husserl damit meint? Nun, wir haben einen Phänomenenbedarf. Das heißt, wir brauchen Ereignisse in der Umwelt, die wir wahrnehmen und aufnehmen, um darüber nachdenken und auch darüber sprechen zu können. Das heißt, wir können nicht in einem Raum unterwegs sein ohne Gedanken und auch nicht in einem Raum ohne phänomenologische Kommunikation. Wir brauchen also immer ein Phänomen, könnte man sagen, um das sich unsere Gedanken drehen oder um das unsere Kommunikation kreist. Auch das thematisiert Luhmann auf Seite 81. Das Bewusstsein kann sich nie in der Umwelt verlieren, sodass es etwa nie wieder zu sich selbst zurückkommt. Und es kann sich auch nicht dauernd nur mit dem »Ich denke, was ich denke, was ich denke, was ich denke« beschäftigen, sondern irgendwann wird der Phänomenenbedarf offensichtlich. Das heißt, die Zerrbilder sind gar keine Wahlmöglichkeit, sondern wir brauchen Phänomene, um darüber nachzudenken, und wir brauchen Phänomene, um darüber zu sprechen. Und wenn du nun etwas innehältst und kurz darüber nachdenkst, wirst du feststellen, dass es tatsächlich auch bei dir, sowohl in deinem Denken als auch in deiner Kommunikation, so ist. Das heißt, du denkst natürlich über irgendwelche Ereignisse oder Phänomene nach, die du aus dem unendlich großen Raum der Phänomene, der Möglichkeiten, der Umwelt ausgewählt hast. Und auch wenn du kommunizierst, kommunizierst du natürlich über irgendein Phänomen. Und wie Luhmann schon sagt, kann man auch eine Zeit lang irgendwie belanglos über Belanglosigkeiten reden, aber dann ist die Belanglosigkeit durchaus ein Phänomen. Und wenn man es auf einer hohen Abstraktionsebene sieht, dann kann man natürlich auch über Phänomene nachdenken und über Phänomene kommunizieren und damit eine hohe Abstraktionsstufe erreichen, und dennoch redet man über ein Phänomen. In dem Fall ist das Phänomen, nämlich gerade jetzt in dieser Episode ist das der Fall. Wenn man mal bis an diese Stelle ein kurzes Fazit ziehen würde, dann ist, glaube ich, relativ klar, dass wir aus der unendlichen Möglichkeit der Phänomene, die uns umgeben, nur die auswählen können, die uns entweder direkt zu Augen kommen und auf die wir uns konzentrieren, oder die wir von anderen gesagt bekommen, die diese Phänomene selber an anderen Stellen zu anderen Zeiten beobachtet haben. Aber es ist immer eine serielle Auswahl, weil wir die Phänomene nur seriell denken und besprechen können. Das heißt also, alle Phänomene, die die Umwelt zur Verfügung stellt, können wir überhaupt nicht erfassen. Und nun kommt noch ein anderes Problem dazu. Im Raum der Phänomene treten einige Dinge überhaupt erst als Phänomen oder als Ereignis zutage, wenn etwas Spezielles passiert. Das zugrunde liegende Grundrauschen, könnte man es vielleicht bezeichnen, oder die Möglichkeit, dass ein Phänomen passieren könnte, ist aber an einigen Stellen gegeben, auch ohne dass ein Phänomen sichtbar oder hörbar oder fühlbar wird. Was meine ich damit? Nimm als Beispiel die Erdanziehungskraft. Die Erdanziehungskraft ist da als Phänomen durchaus beobachtbar, nämlich alles das, was du gerade beobachtest, klebt ja irgendwie an der Erde, inklusive dir selbst. Und das ist ja der Erdanziehungskraft zu verdanken. Das Phänomen ist zwar irgendwie da, aber du beobachtest es nicht bewusst, weil es so selbstverständlich ist. Das heißt, das ist ein Phänomen, welches uns gar nicht ins Gedankenfeld hineinmarschiert, es sei denn, wir erforschen es explizit, weil es so selbstverständlich ist. Und so gibt es viele ganz selbstverständliche Dinge, die wir als Phänomen gar nicht wahrnehmen, obwohl sie da sind. Beispielsweise die Luft. Ja, die Luft ist da, du atmest sie die ganze Zeit, auch jetzt gerade natürlich. Du würdest sie nur als Phänomen identifizieren, wenn sie schlecht ist, wenn du husten müsstest, wenn Qualm drin wäre oder wenn gar keine da wäre, du bräuchtest eine Atemmaske oder sowas. Also die Luft, diesen Luftraum, den Sauerstoff, den du atmen kannst, dieses Phänomen wird erst dann sichtbar, wenn es nicht mehr da ist. Das gleiche Wasser aus dem Wasserhahn. Wann hast du dieses letzte Mal dankbar gezeigt, als du den Wasserhahn aufdrehtest und sprudelnd Wasser herauskam, in unseren Breitengraden sogar so sauber, dass du es trinken könntest? Es ist ein Phänomen, welches so selbstverständlich ist, dass wir es gar nicht beobachten. Oder schau deine Wohnung an, die warm und gemütlich ist. Kommst du jedes Mal nach Hause und denkst dir, wie wunderbar und schön ist es, dass ich so ein feines Heim habe, warm und sicher und trocken und so weiter. Das Gehalt, was jeden Monat auf dein Konto eingeht, so hoffe ich es jedenfalls, oder die Bezüge, die du bekommst, darüber macht man sich auch nicht so viel Gedanken. Das heißt, der Betrag kommt jeden Monat aufs Konto und daran hat man sich gewöhnt. Dieses Phänomen wird nicht jeden Monat aufs Neue gewürdigt. Und auch wenn du in deinem Auto auf die Bremse trittst, würdigst du nicht jedes Mal das Phänomen, dass das Auto tatsächlich verlangsamt. Ich finde ein schönes Beispiel, weil der Begriff Ereignis hier vorkommt, ist das Incident Management, welches ich in IT-Abteilungen kennengelernt habe. Als Berater habe ich häufig IT-Abteilungen beraten und IT-Abteilungen haben einen sehr wichtigen Prozess und dieser Prozess nennt sich Incident Management Prozess, also das Managen von Ereignissen. Was meint man damit? Nun, wenn Anwender irgendeine Störung, ein Ereignis oder irgendeinen Bedarf an IT haben, dann speisen sie dieses Ereignis in den Incident Management Prozess ein und die IT-Organisation kümmert sich dann um die Klärung oder um die Beseitigung der Störung oder um das Ausliefern gewisser Informationen oder Materialien, was auch immer der Incident gewesen sein könnte. Die IT hat gewisse Elemente des Wassers, der Erdanziehungskraft und der Luft. Sie fällt erst dann auf, wenn sie nicht funktioniert. Erst dann gibt es ein Incident. Das heißt, wenn du an deinen Arbeitsplatz kommst, dich einloggst und arbeiten kannst und alles funktioniert tadellos, dann ist das wie so eine Art Hygienefaktor. Davon gehst du einfach aus, dass das funktioniert. Sobald etwas nicht funktioniert, ein Ereignis sichtbar wird, prägt dieses Ereignis dein Bewusstsein, baut dein Bild und dann machst du vielleicht auch ein Incident auf, ein Ticket auf und lässt dieses Incident oder dieses Ticket von deiner IT-Abteilung bearbeiten, dass du dann wieder störungsfrei weiterarbeiten kannst. Das heißt, die IT als üblicher Hygienefaktor, eine Technologie, die einfach funktionieren muss, die hat sogar einen eigenen Prozess etabliert, um Incidents zu bearbeiten, weil nur die Incidents sichtbar werden. Im großen Fluss der Möglichkeiten, der Phänomene, der IT, werden nur die Phänomene sichtbar, die eine Störung sind oder ein Sachverhalt, der irgendwie auffällt. Vielleicht auch ein Bedarf an einer Veränderung. Aber solange du das System so nutzt, wie es immer da war, fällt es irgendwann gar nicht mehr auf und hat gar keinen, wie soll ich sagen, Ereignis-Incident-Bedarf. Dann funktioniert es halt einfach. Wie das Wasser aus dem Wasserhahn, die Luft, die du atmest, so gehst du davon aus, dass deine IT funktioniert, dass das Internet funktioniert, dass dein Auto funktioniert, dass die Heizung warm wird und all sowas. Das heißt, unsere Bilder, unsere Zerrbilder bilden wir nicht nur aus den Ereignissen, die wir als solche von anderen Ereignissen unterscheiden, sondern übliche Sachverhalte, Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, müssen überhaupt erstmal ein Ereignis produzieren, dass wir es wahrnehmen können. Und das meint der zweite Halbsatz in dem Zitat. Und da ich jetzt schon zwischendrin so viel erzählt habe, lese ich das ganze Zitat aus der Zeitung nochmal vor. Oder handelt es sich dabei um ein Zerrbild der Realität, weil jeder Vorfall die Wahrnehmung prägt. Ja, wir erinnern uns, die Vorfälle prägen die Wahrnehmung. Während, und das ist der zweite Teil des Satzes, während die Abwesenheit von Vorfällen niemanden interessiert. Und das meine ich genau. Es gibt halt Dinge, die produzieren gar kein Phänomen, außer vielleicht das Phänomen, dass sie kein Phänomen produzieren, wie zum Beispiel die Erdanziehungskraft, wie zum Beispiel das fließende Wasser, das warme Zimmer oder die funktionierende IT. Und diese funktionierenden Dinge, die kommen dann gar nicht in unsere Wahrnehmung hinein, weil sie niemanden interessieren. Auch unsere Gesundheit ist so ein schönes Phänomen, denn deutlich wird uns die Gesundheit erst dann, wenn wir krank sind oder Schmerzen und Beschwerden haben. Ansonsten würdigen wir unsere Gesundheit in der Regel nicht so intensiv, wie sie es vielleicht verdient hätte. Wenn wir uns also den großen Phänomenenraum noch einmal vorstellen, das heißt der Raum, in dem Phänomene stattfinden können, dann brauchen wir zur Beobachtung dieser Phänomene eine spezielle Aufmerksamkeit und üblicherweise ein Phänomen. Und wenn dieses Phänomen da ist, dann müssen wir noch eine erhebliche Selektionsleistung durchführen, weil natürlich gleichzeitig dann doch sehr viele Phänomene stattfinden. Die Bilder, die sich nach dieser, man könnte fast sagen, zweifachen Selektion ergeben, sind natürlich Zerrbilder, weil sie nicht in der Lage sind, alle Phänomene, die berücksichtigt werden könnten, zu berücksichtigen, weil wir als Homo sapiens gar nicht in der Lage sind, alle Phänomene, die in unserer Umgebung sind, überhaupt einmal als Phänomen zu identifizieren und dann von der Vielzahl der beobachtbaren Phänomene überhaupt eine gewisse Auswahl auszuwählen. Und dieses Problem der Zerrbilder betrifft unsere Gedanken und dieses Problem der Zerrbilder betrifft natürlich auch unsere Kommunikation, weil sowohl die Gedanken als auch die Kommunikation den von Luhmann so schön genannten Phänomenbedarf haben. Wir brauchen irgendein Phänomen, über das wir sprechen können, sonst funktioniert Kommunikation und Denken nach kurzer Zeit nicht mehr richtig. Was können wir für eine Erkenntnis daraus mitnehmen und was ist letztendlich auch die positive Prognose aus dieser Zerrbild-Episode? Nun, wenn man sich der Zerrbilder bewusst ist, dann kann man natürlich auch bewusster mit diesen Zerrbildern umgehen. Meine Hypothese ist, dass ich niemals aus einem Zerrbild ein Bild machen kann. Dazu sind wir Homo sapiens nicht in der Lage. Wenn ich aber weiß, dass mein Bild ein Zerrbild ist, dann könnte ich mir auch ein anderes Zerrbild konstruieren. Dazu noch ein kleines Beispiel. Viele Menschen leiden ja an den Dingen, die in unserer Umwelt so passieren, an den Phänomenen, die sie beobachten und darüber sprechen. Beispielsweise an den schlechten Nachrichten. Schlechte Nachrichten sind natürlich Phänomene. Es ist eine Auswahl von Phänomenen, die andere getroffen haben, die uns gezeigt werden. Wir nehmen sie wahr und machen sie zu Phänomenen in unserem Leben, zum Unterschied, der den Unterschied macht. Das heißt, wir hören eine schreckliche Nachricht in den Nachrichten. Dieser Sachverhalt beschäftigt uns. Wir denken darüber nach. Wir reden mit anderen drüber. Und das ist typisch für Phänomene. Wir hätten aber auch ein ganz anderes Phänomen auswählen können. Oder wir hätten uns bewusst entscheiden können, den Konsum dieses Phänomens zu vermeiden. Und genau diesen Hebel bietet diese Episode. Sich des Zerrbilds bewusst zu sein, schafft die Möglichkeit, bewusst Entscheidungen zu treffen, welche Phänomene ich aufnehme und welche Phänomene nicht. Natürlich nicht schwarz-weiß und natürlich nicht 100 und 0. Ich kann also, nur mal um ein Beispiel zu bleiben, mich wahrscheinlich nicht entscheiden, gar keine Nachrichten mehr anzunehmen oder zu konsumieren, weil die Welt ja voller Nachrichten ist und ich über ganz viele Kanäle und natürlich auch über andere Menschen Nachrichten indirekt auch erfahre. Aber ich kann den Nachrichtenkonsum so anpassen, dass es mir gut tut. Oder ich kann anstatt der vielen schlechten Nachrichten durchaus auch gute Nachrichten konsumieren, die es hier auch gibt. Das Ganze funktioniert natürlich auch im kommunikativen Raum. Wenn ich also die ganze Zeit über Phänomene spreche, die mir nicht gefallen, dann kann ich durch meine Art der Kommunikation versuchen, die Phänomene in die Richtung zu verschieben, die mir gefallen. Also mal ein plattes Beispiel. In meinem Team herrscht eine große Unfreundlichkeit unter den Menschen. Nur mal ein ganz krasses Beispiel. Alle reden sich nur mit Nachnamen an. Das klingt also gar nicht schön und gar nicht nett. Und nun gefällt mir dieses Phänomen der Kommunikation mit Nachnamen gar nicht. Und wenn ich das ändern möchte, dann kommuniziere ich jetzt mit Vornamen und rede die Leute freundlich an. Und vielleicht macht ja meine Intervention Schule und die anderen machen es mir nach. Das heißt, die Freundlichkeit als Intervention, als Trigger in ein eher ruppiges System hinein kann vielleicht dazu führen, dass das Phänomen der Ruppigkeit durch das Phänomen der Freundlichkeit ausgetauscht wird. Natürlich nicht von heute auf morgen und natürlich auch nicht sicher, aber vielleicht, man weiß ja nie. Das heißt, die Bewusstheit, mit den Zerrbildern umzugehen, mit den Phänomenen, die wir in unsere Gedanken und in unsere Kommunikation bringen, genau damit können wir steuern, welche Zerrbilder wir haben möchten. Und wenn uns ein Zerrbild nicht gefällt, ein Zerrbild in unserem Denken oder ein Zerrbild in unserer Kommunikation, dann fallen dir vielleicht mit dieser Episode bewusste Ideen oder Interventionen ein, wie du sowohl dein Denken als auch deine Kommunikation in die Richtung verändern könntest, um mehr dessen zu bekommen, was du dir wünschst. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg, bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.